Nee, das war, er hatte halt mit jemandem Stress, er hatte Schulden, er hat für jemanden was verkaufen sollen und das hat er nicht verkauft, sondern hat selber gezogen und hat natürlich Schulden gehabt und der Typ, mit dem wir uns da damals eingelassen haben, war halt auch, hatte mit Menschenhändlern zu tun und so weiter.
Oh Gott.
Und das wurde dann angedroht, wenn du hier die so und so viel 100 Euro jetzt nicht bis dahin auftreibst, dann verkaufen wir deine Freundin. Ja, ich glaube, diese Zerrissenheit, ne, die in einem tobt, wenn man einfach weiß, das, was du tust, ist falsch, das, was du, und du hast keine Kontrolle mehr. Und vor allen Dingen, es hat mir auch die Angst genommen vor mir selbst, weil ich habe zwischendrin auch, wenn ich runtergekommen bin, manchmal, ich habe so Angst gehabt, weil ich natürlich wusste, was passiert hier mit mir. Ich habe keine Kontrolle mehr, ich habe so Angst, was hier passiert. Ich kann es nicht, ich weiß gar nicht, wie schnell das passiert ist. Da bin ich kurzzeitig dann am Moment wirklich, an Momenten echt so an Grenze gewesen, wo ich dachte, fuck, was mache ich hier? Gottes Willen. Mein ganzes junges Leben gleitet mir gerade.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Fress und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Hier geht es um Selbstwirksamkeit, Kreativität und die Rolle von Alkohol im persönlichen und gesellschaftlichen Kontext. Und im Intro habt ihr die wundervolle Annemarie gehört. Annemarie ist 38 Jahre alt, sie ist getrennt erziehende Mama und lebt seit knapp 2 Jahren nüchtern. Als Jugendliche spielt Alkohol eher eine Nebenrolle in ihrem Leben. Annemarie wuchs nahe der tschechischen Grenze auf und war mit 13 bereits, so wie viele ihrer Freundinnen und Schulkolleginnen, Crystal Meth abhängig. Dies ist primär dem exzessiven tschechischen Handel mit der Droge in Ostdeutschland geschuldet. Erst später schlug auch der Alkohol bei ihr ein. 7 klinische Alkoholentzüge und 2 stationäre Therapien hat Annemarie hinter sich. Heute erzählt sie uns ihre Geschichte. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, hinzufallen und immer wieder aufzustehen. Was es bedeutet, trotz Rückschlägen weiterzumachen und nicht den Mut zu verlieren. Annemarie teilt mit, was ihr geholfen hat und was sie aus all dem gelernt hat. Ich freue mich riesig, dieses bewegende Gespräch mit euch zu teilen. Und ich habe mir extrem viel von Annemarie mitgenommen und von ihr gelernt und bin super, super dankbar für diese inspirierende Begegnung. Und das Gespräch ist sehr lang geworden mit Annemarie, deshalb wird es 2 Teile geben. Hier hört ihr den ersten und nächste Woche kommt dann Teil 2. Also, ich wünsche euch super viel Freude mit dieser neuen Folge mit Annemarie. Hi, Annemarie.
Hallo.
Hi, wie geht's?
Oh, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Geht's dir auch gut?
Ja, mir geht's gut. Nach unserem technischen Struggle, den wir beide miteinander schon durchlebt haben, sozusagen. Alles cool. Und du warst gerade dabei, vorhin zu erzählen, dass du dich so freust auf den Sommer, dass jetzt Sommer ist.
Ja, voll. Ich bin ein Sommerkind. Auf jeden
Ja.
Fall. Also die Wärme auf der Haut, einfach dieses lange lichtvolle Tage, das lange Wachsein einfach auch so draußen sein und baden gehen, ist einfach schön.
Es ist so schön. Wir sind ja auch umgezogen, wir sind ein bisschen weiter ländlich gezogen im Winter. Und jetzt war ich gestern auf der Pride und es war einfach so viel Menschenmassen natürlich. Und es war voll cool und schön, aber wir haben einen Hund. Deswegen bin ich sozusagen früher dann nach Hause und war dann direkt danach im Wald noch wandern. Und
Oh, schön.
oh Gott, ich liebe es so sehr. Es ist so naturheilt, so krass, oder?
Ja, es ist ohne Erdung und ohne Natur, würde ich gar nicht wissen, wie ich hier in diesem Stadtleben auch klarkommen würde. Ja.
Du lebst in
Ja.
einer Stadt oder?
Ja, ich wohne in Dresden, genau.
Okay, ach so, okay. Das heißt, du bist. Aber fährst du dann regelmäßig raus und?
Ja, wir haben in Dresden hier wirklich die Möglichkeit, dass alles ganz nah ist. Also wir haben hier die Dresdner Heide gleich dran, wir haben Waldgebiet um die Ecke. Also es sind wirklich ein paar Minütchen mit dem Fahrrad und schon ist man mitten im Wald.
Ja, cool.
Und ja, das ist halt echt das Schöne auch an Dresden. Hier ist alles echt grün. Ja. Und wir haben halt viel Land auch rundherum. Wenn man es echt mal kurz ein bisschen kleinen Ausstieg möchte, dann sind es auch bloß eine halbe Stunde oder so. Da ist man an irgendeinem supergeilen See und kann erstmal aufgehen. Ja.
Ja, richtig cool. Hey, perfekt. Ja, spring mal direkt rein, schließ mir da ran. Bist du auch so aufgewachsen? Bist du ländlich aufgewachsen?
Ja.
Okay.
Genau, ich bin ein richtiges Landei.
Ja.
Ja, also ich komme aus Oberlausitz, genau. Also Oberlausitz ist halt so dort Dreiländereck, die Ecke da. Mhm. Und genau, bei Bautzen, ja, bin in einer Kleinstadt aufgewachsen.
Mhm.
Mit zwei großen Kirchen. Genau, ja. Früher hätte man gesagt, katholisches Kaff. Aber ja, also es ist halt, war sehr christlich geprägt, die Umgebung. Ja, genau, es ist, so bin ich aufgewachsen. Und da war auch viel Land und Wald. Also wir sind auch als Kinder immer im Wald rumgerannt und hatten echt viel Natur um uns herum. Und auch immer Gärten, in Opas Garten, in Papas Garten, immer im Garten unterwegs. Deswegen habe ich wahrscheinlich jetzt selber auch einen Garten. Es liegt mir quasi im Blut. Und ja, genau, es ist sehr, sehr behütet ländlich aufgewachsen.
Wann war das Behütetsein vorbei? Springen wir direkt rein.
Ja, also mit ungefähr 13 ging es eigentlich los. Also schon ein bisschen eher, bin ich so auf Abwege geraten, habe so eine Clique kennengelernt. Erst war es total das Gegenteil, habe ich so Tiere gerettet und ja, Müll eingesammelt und war so ein echt so ein total so ein Naturschützerkind und so. Und dann habe ich irgendwie so Leute kennengelernt, wo es dann so in die Abspaltung ging von den Eltern, so dieses vorpubertäre, eigentlich normale Ablauf, einfach der so beginnt, wenn man langsam Teenager wird. Da in dem Moment habe ich dann so Kinder, also Jugendliche auch so kennengelernt, die waren schon, ja, da war halt der Background ein bisschen ein anderer. Und da ging es dann los so ein bisschen mit den ersten Grenzüberschreitungen und ja, länger rausgehen, als ich durfte oder auch mal nachts abhauen und so. Und ja, da waren wir echt so eine Clique, da ging schon so das erste Mistbauen so ein bisschen los und auch Alkohol da schon die ersten Erfahrungen. Da hatte ich dann auch schon mal so meinen ersten kleinen Absturz dann so mit 12, glaube ich, war das. Ja, und dann ja, wurde es dann sehr schnell super intens, weil wir dann irgendwann nicht mehr alleine so unter uns waren in dieser Clique. Wir waren eine sehr große Clique, es waren sehr, sehr viele Jugendliche da immer so auf einem Haufen. Da kamen dann von draußen, also von weiter weg auch noch welche so aus den umliegenden Dörfern mit rein. Und auch der Bruder, der Große von einem aus der Clique, war auf einmal da. Und ja, die brachten dann auch ein bisschen härteres Zeug als Alkohol und Marihuana mit rein. Und genau, da ging es auch schon los, dass ja da dann zeitnah mit 13 so mein erster Drogenkonsum geschah. Dass ich da wirklich dann mit meiner besten Freundin damals, wir waren beste Freunde, wir haben alles zusammen gemacht, dann auch in der Gartenlaube von meinen Eltern mal abends dann ja in erste Leinen gezogen. Und da ging es dann eigentlich, ab dem Moment war das behütete Leben schlagartig vorbei. Ja, dann ging es ganz anders, in eine ganz andere Richtung.
Mhm.
Und ja, ich bin da wirklich sehr schnell sehr doll abhängig geworden, zumal wir auch wirklich niemanden, keine Vorbilder, die irgendwie gesagt haben, hier, lass das mal oder pass mal auf oder ich habe da Erfahrung damit, das ist echt krasses Zeug und so. Also wir hatten halt echt wirklich niemanden, der uns da irgendwie reingeredet hat oder uns davor bewahrt hat oder Konsequenzen, Folgen irgendwie auf dem Schirm. Wir hatten gar nichts auf dem Schirm davon. Also es war einfach nur, ui, das fühlt sich toll an, das ist was Neues, das ist
was war das? Was war das? War das direkt?
Crystal.
Ja, okay.
Genau, Crystal Meth. Das war dadurch, dass wir echt nah an der tschechischen Grenze wohnten, war das Ding, was dann rüberschwappte. So. Und ja, das war krasses Zeug auf jeden Fall. Ja, und da hatte ich dann echt zeitnah auch meinen ersten Konsum. Und da, weil wir so viel auch davon hatten und immer wieder Neues kam und ja, wir halt wirklich ein paar Minuten bloß bis dahin brauchten, wo wir es kriegen. War dann natürlich dann ein regelmäßiger Konsum nicht weit, ja. Und ja, da habe ich dann echt, ja, ganz, ganz schnell ganz viel gezogen auch. Ja, genau.
Und da ist das dann sozusagen, also wie habt ihr das finanziert? Ist das Taschengeld irgendwie für draufgegangen oder seid ihr arbeiten gegangen?
Ja, erstmal so, dann habe ich auch eine gut betuchte Omi gehabt, so muss ich ehrlich sagen. Da konnten wir auch immer was schnurren. Es war halt auch nicht teuer, ne? Also für einen Zehner hat man schon ordentlich was gekriegt. Und dadurch, dass es halt so stark ist und so unglaublich intensiv wirkt, hat man natürlich nicht viel gebraucht am Anfang so. Also ja. Und wir haben auch immer alle geteilt, natürlich. Und dann später, natürlich ist ja die Toleranzgrenze wächst und wächst und wächst.
Mhm.
Und man hat dann natürlich echt irgendwie immer mehr dann auch Ideen entwickelt, wie man sich das finanziert. Also ich habe viel geklaut, auch bei meinen Eltern. Ich habe ja Sachen verkauft. Ich habe selber dann angefangen zu verkaufen und so weiter.
Wann
Ja.
fing das an? Wann fing das an, so diese Beschaffungskriminalität, nenne ich es jetzt einfach mal? Also du hast mit 13 zum ersten Mal ausprobiert. Und eigentlich im selben Jahr, wie du angefangen hast zu trinken, oder? Wahrscheinlich dann ungefähr, oder? Es muss ja.
Ja, der Alkohol, der war, wo ich dann begonnen habe, Christel zu ziehen, war erstmal nebensächlich.
Ja.
So, das kam dann später, spielte das wieder zunehmend eine Rolle. Und es war dann so mit 14, 15, ging das dann schon los, so, dass oft die ersten Delikte waren, so, dass ich dann auch mal, ja, beim Klauen erwischt wurde und dann auch mal vor Gericht musste und Arbeitsstunden ableisten und so weiter.
Ja,
ja, das war dann echt, das ging dann, also diese Abwehrspirale, die ging sehr schnell vonstatten, so, das war wirklich echt krass, wie fix das ging, ja, und wie schnell auch diese Wesensveränderung eintrat, dass ich echt irgendwie vom lieben Mauerblümchen da echt so schon echt unterkühlten, sehr, sehr skrupellosen, ja, Trotzgehörer wurde, der wirklich alles scheißegal war. Also mir war ja jeder völlig egal. Ich habe auf niemanden mehr irgendwie gehört. Ich habe keinen mehr an mich rangelassen. Ich habe meine Eltern gehasst, also wirklich richtig doll gehasst. Ich habe da, es war ganz schlimm, unsere Verbindung ist ganz doll kaputt gegangen in der Zeit und die waren halt total verzweifelt, weil die gar nicht wussten, was mit mir los ist. Ja,
haben
meine
die gar
Schwester
keine...
wussten nicht, was,
ja,
was sie machen sollten. Ja.
Haben sie gar keine Ahnung gehabt oder, also man, genau, nur um sich gut vorstellen zu können. Das heißt, du bist 13 und hast es irgendwie ausprobiert und wolltest dann aber auch direkt mehr, weil das ja auch stark abhängig macht, stark leistungsfördernd ist oder man kann ewig wach sein, man hat kein Hungerbedürfnis. Also so, ich habe jetzt letztens noch mal so eine Dokumentation gesehen, da wurde auch gesagt, dass oft auch einfach alleinerziehende Mütter, die den übelsten Stress zu Hause haben und eigentlich nie was mit Drogen zu tun hatten, aber dann doch irgendwie in diese Falle tappen, weil diese Substanz so stark leistungsfördernd ist. Und diese Frauen, die so viel um die Ohren haben und so überbelastet sind mit Care-Arbeit und allem drum und dran, dann einfach in diese Falle tappen. Und hast du dieses Leist... Also, ich meine, das war bei dir im Party-Kontext, aber... Wie schnell ging diese wirklich, ich brauche das jetzt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Hast du schon mit 13 mehrmals wöchentlich konsumiert oder war das eher so ein Wochenendding? Oder wie war die Entwicklung?
Es ging wirklich sehr schnell. Also man ist ja nach der ersten Leine eigentlich schon so gut wie abhängig.
Ja.
Zwar am Anfang war es jedes Wochenende, dann zog sich das Wochenende in die Woche rein. Dann war es irgendwann wirklich, dann war ich immer erst Mittwoch wieder unten so und habe dann nachgeschlafen so ein bisschen und war dann wieder am Wochenende drauf, schon wieder drauf. Also das ging sehr schnell. Ja, ich bin ja trotzdem auch in die Schule gegangen, hin und wieder. Also meine Eltern waren da auch sehr straight, ja, und die haben am Anfang halt nichts gemerkt, weil die wahrscheinlich, ja, weil man es auch nicht so schnell sieht, ne? Also das Lebhafte, das lag mir ja schon immer so, also ich bin schon immer lebhaft aufgedrehter Mensch gewesen, auch als Kind war ich immer sehr energiegeladen, also das war wahrscheinlich deswegen auch gar nicht so schnell so zu merken, weil dieses Spasmus und diese ja typischen Entgleisungen dann auch und auch Gesichtsentgleisung, das kam dann später alles erst, weil ja, wo der Konsum eben zugenommen hat, aber auch so konnte ich das immer auch gut verstecken und ja, die Nacht wo meine Eltern geschlafen haben und ich wach war, hat ja niemand gesehen, dass ich wach war. Ich habe einfach da in meinem Kinderzimmer im Bett gesessen, habe irgendwie meiner besten Freundin seitenlange Briefe geschrieben, um irgendwie mein Laberflash loszuwerden. Also es war total irre eigentlich. Ich war ja noch zu Hause und eigentlich voll drauf so, und ich habe das lange Zeit echt gut versteckt so, und ja, ich bin halt trotzdem irgendwie so, wohnte uns ja auch immer schon so ein bisschen der Ehrgeiz inne, so in der Familie. Also es ging immer auch, bei Familienfeiern wurdest du immer gefragt, wurdest du nicht gefragt, wie geht's dir, sondern wenn Verwandte und Bekannte da irgendwie große Feiern hatten, wurde immer gefragt, was machst du? So, und das war halt dieser Ehrgeiz, irgendwie da immer abliefern zu können und auch, ja, sich unter dem Blick einiger Leute immer so zu stellen, hat natürlich dazu geführt, dass ich doch alles auch immer durchgezogen habe so ein bisschen und eben wirklich dann das Christel auch benutzt habe, um zu lernen, ja, oder einfach meine Leistung damit gesteigert habe, indem ich halt wirklich kurz vor der Schule vor Prüfung oder so mich dann gekickt habe. Also ich habe wirklich echt das vielseitig eingesetzt. So viel feiern war am Anfang ja noch gar nicht, weil ich ja noch zu Hause gewohnt habe und meine Eltern natürlich es nicht erlaubt haben, dass ich jetzt auf irgendeine Techno-Party in irgendein Dorf um die Ecke fahre. Also das habe ich erst dann später, haben wir immer erzählt, wir schlafen beieinander, meine beste Freundin und ich, und waren dann halt natürlich an Orten, wo unsere Eltern never ever gewusst haben, wo wir sind, ja, und dass wir da überhaupt reinkommen mit unseren 15 Jahren. So, also die haben uns da reingelassen, weil wir halt deutlich älter aussahen auch schon, als wir waren. Also ein Großteil war wie so ein blinder Fleck, den meine Eltern überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, weil das total alles vertuscht, verstrickt und verheimlicht wurde ganz doll. Ja, das haben wir echt, ich habe da immer schwarze Barbie-Haare unter das Kopfkissen gelegt, so, also, oder so die Decke so drüber, dass es aussah, als ob ich da, als ob dein Körper im Bett liegt und war irgendwo feiern die Nacht.
Ja, ich habe das auch gemacht. Ja, das ist voll.
Ja. Voll irre. Und es hat echt lange geklappt. Es hat wirklich lange geklappt, aber dann irgendwann kam halt diese Wesensveränderung, wo meine Eltern gemerkt haben, und halt der Gewichtsverlust, der krasse, und das stundenlange vorm Spiegel sitzen und jede einzelne Wimper trennen, so einfach diese besessenen Ticks, die das Christel irgendwann in einem auslöst, das haben meine Eltern irgendwann gecheckt und sagen, was stimmt doch mit der nicht? Das ist doch nicht normal. So, und dann eben auch dieses, ja, Übermüdung, Wut, ja, alles, was das mit sich bringt, eben, wenn man dann eben schwer drogenabhängig ist. Ja, und dann natürlich auch das Gelüge, das Geklaue, und ja, ich habe da echt krasse Sachen abgezogen bei meinen Eltern. Tja, die waren dann auch schon echt sehr, sehr doll an ihre Grenzen gekommen. Also die ganze Familie. Die einzige, die noch einen Zugang hatte, war meine große Schwester. Es war wirklich die allereinzigste, der ich noch zugehört habe. Mhm. Die mich ab und zu auch wieder geschafft hat, so ein bisschen im Herz zu erreichen und einfach zu sagen, hier, du tust, es tut uns weh, wir machen uns Sorgen und so geht es echt nicht weiter. Trotzdem war sie auch nie so wertend oder vorwurfsvoll, sondern sie hat wirklich versucht, das zu verstehen irgendwie. Und ich glaube, sie war selber auch sehr überfordert mit der ganzen Sache. So. Mhm. Aber das war so der einzigste Mensch aus der Familie, der noch einen Zugang hatte. Und ansonsten war ich da komplett abgeschnitten von diesem Familienleben, so dieser Realität da. Also ich war in einer völlig eigenen anderen Welt und da war ich ganz fest drin. Ich habe auch so eine zweite Persönlichkeit, so eine zweite Identität ausgebildet irgendwann. Das war, ich habe mich dann Techno Girl 4 genannt. Und das war ich dann. Ich habe Bilder von mir gemalt mit Riesenpupillen und Raver-Klamotten an und habe mich nach und nach auch so wie diese Gestalt, die ich da gebildet habe, habe ich mich auch gekleidet dann. Also ich bin wirklich in eine andere Identität rein. Das war wahrscheinlich auch so ein Schutz der Seele, weil es alles andere wäre wahrscheinlich zu schmerzhaft, zu überfordernd gewesen. Und in diesem Film bin ich dann gefahren. Bin ich fest drin gewesen, so, und das, ja, hat mir natürlich echt wahrscheinlich auch geholfen, die ein oder andere krasse Sache so durchzuziehen, die ich wahrscheinlich als Annemarie, wie ich so eigentlich im Kern immer war, so, nämlich eigentlich total lieb und total sensibel, da hätte ich das nicht gebracht, so, aber diese Drogenidentität, die ist halt sehr stark, sehr groß geworden. Man hat dann übernommen irgendwann. Ja. Das haben meine Eltern natürlich gemerkt, weil man merkt, wenn das Kind entgleitet, wenn einfach diese Person, die sie kennen, die sie großgezogen haben, nicht mehr anwesend ist. So, das merken ja, das merkt ja eine Mutter, merkt das ja schon sehr schnell. Und ja, die haben immer gedacht, ich habe Heroin konsumiert, weil das Einzige ist, was sie kannten. Und dieses Christel, das, was das ist und so, das musste ich selber erstmal aneignen, das Thema. So, und die mussten erstmal selber rein in dieses das Thema und das kennenlernen, was das ist, was das macht, und ja, war ein krasser Prozess auch für meine Familie.
Ja, wie war 4? was war das für eine Gestalt? Also was hat sie für eine Identität gehabt?
Na, sie war gefühllos, keine Emotionen zulassend. Es gab nichts Weiches mehr dran, nichts Weiches, keine Gefühle zeigen, keine Gefühle zulassen. Das hat mir halt erleichtert, dann auch zum Beispiel das Arbeitskonto von meinem Vater leer zu räumen, wo ich die Karte und den PIN gefunden habe, weil ich brauchte das jetzt einfach. Das war halt jetzt für mein MEF und deswegen ist scheißegal. Also sie war gefühllos, sehr kalt und ja, eigentlich grundsätzlich immer nur eine Mission und das war halt der nächste Rausch. So. Und ja, möglichst auch so für alle Typen, die hübscheste, schönste, begehrenswerteste, so, also war noch so ein Ego-Ding, so ein krasses, dass ich halt wirklich auch super manipulativ auch so meiner Sexualität umgegangen bin und so und ja, eben auch für Stoff natürlich da auch echt krass hier und da auch viele bezürzt habe, ne, einfach ausgenutzt habe auch so, also wirklich eine ganz krasse Kiste war das so und halt sehr plastisch, also so gar nicht sehr unnatürlich auch, also voll krass. Jeder, so Wimpern wie so eine Puppe, ne? Es musste alles akkuraten Abstand haben zueinander. Ja, voll irre.
Ja, das heißt echt irre, krass. Es ist einfach Sucht und es ist ja auch, es verändert ja unser Gehirn. Also es verändert diese Substanzen, welche Substanz auch immer, sicher manche stärker als andere, aber verändern, wer wir sind. Deswegen hasse ich das auch, wenn irgendwie Leute sagen, ja, und wenn du betrunken bist, sagst du immer die Wahrheit, so ein Schwachsinn. Nein, das stimmt nicht. Das ist ja nicht, wer wir sind. Du. Deine ganze, es ist einfach eine komplette Manipulation des Gehirns, die keineswegs natürlich ist und nichts mit irgendeinem Ursprung oder irgendeiner Form von Seele zu tun hat. Gar nicht. Es ist einfach ein Tuning in irgendeine Richtung. Ja, ganz egal, gibt es so viele verschiedene Drogen und die Tune hat alle irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung und sie entfernen uns von dem, was wir eigentlich sind. Und ich glaube, auch wenn deine Geschichte natürlich ziemlich, ziemlich krass ist und aber im Kleinen, glaube ich, kennt das jeder, der auch vielleicht nur trinkt. Ja,
also, es ist aber schön, einfach dann zu wissen, was so drunter lag, so, ne, was für ein verletztes, nach Liebe sich sehendes gebrochenes Herz auch, ne, was da drunter liegt unter dieser Fassade. Ne? Und deswegen ist jetzt, ich sehe das ganz friedlich jetzt, das Bild, so, weil ich halt weiß, dass es ein Schutz war einfach auch, um diese Droge zu ertragen. Ich glaube, sonst wäre ich einfach durchgedreht. Also dieses Techno Girl 4 hat mich vom Wahnsinn bewahrt, obwohl es auch wahnsinnig gehandelt hat, aber so vom kompletten, vor dieser, ja, ich glaube, diese Zerrissenheit, ne, die in einem tobt, wenn man einfach weiß, das, was du tust, ist falsch, das, was du, und du hast keine Kontrolle mehr. Und vor allen Dingen, es hat mir auch die Angst genommen vor mir selbst, weil ich habe zwischendrin auch, wenn ich runtergekommen bin, manchmal, ich habe so Angst gehabt, weil ich natürlich wusste, was passiert hier mit mir. Ich habe keine Kontrolle mehr, ich habe so Angst, was hier passiert. Ich kann es nicht, ich weiß gar nicht, wie schnell das passiert ist. Da bin ich kurzzeitig dann an Momenten echt so an Grenze gewesen, wo ich dachte, fuck, was mache ich hier? Gottes Willen. Mein ganzes junges Leben gleitet mir gerade. Und davor hat mich dieses Technografie eben auch meistens bewahrt, weil ich da reinschlüpfen konnte und dann war das so wie so runtergeschluckt, das Gefühl. Ja. Ja.
Wann hast du gemerkt, kannst du dich noch erinnern an den irgendwie an den Moment, wo du wusstest, so jetzt, ich hab ein Problem mit Crystal? Das ist wirklich ein Problem und ich muss was ändern. Und jetzt nicht der Moment, wo du angefangen hast, was zu ändern. Das ist ja meistens dann erst auch viel später, aber wo du wusstest, oh fuck, ich habe hier ein Problem.
Naja, ich glaube, als die Umwelt dann reagiert hat, ne? Also meine Lehrer, meine Eltern immer mehr Stress einfach zu Hause war, nur noch Streit und Tränen, dass mein Papa schluchzend im Wohnzimmer saß und auch meine Schwester dann mich auch mal wirklich mir gesagt hat, boah, du zerstörst dich gerade total. Ja, einfach wo dann auch Ultimaten gestellt wurden, wenn das jetzt nicht aufhört, dann müssen wir dich in die Klinik bringen und so weiter. Also da gab wirklich diesen Point Zero, wo meine Mutter einfach nicht mehr konnte. Die war einfach wirklich nervlich am Boden zerstört. Da ging nichts mehr. Und die hat dann irgendwann einen Notruf gerufen, wo ich mal irgendwann abgedreht bin zu Hause. Und da war wirklich, das kurz vorher war so dieses, okay, jetzt kommst du nach Großschweignitz. Okay, jetzt kommst du dahin. Und es war wirklich kurz so, dass ich dachte, das ist der Worst Case, das will ich auf gar keinen Fall, dass sie mich irgendwie einsperren. Und da war, glaube ich, so ein kleiner Switch, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich mich wirklich bemühen, jetzt kann ich das ja nicht mehr ignorieren, jetzt muss ich wirklich aktiv werden, so, und auch diese Vorschläge, Ratschläge und auch die Anforderungen, die meine Eltern auch an mich dann gestellt haben, nämlich zur Suchthilfe zu gehen und Gespräche mit Therapeuten zuzulassen und so weiter, dem dann echt mal nachzukommen. Und ja, das war wirklich so dieses Entweder-Oder. Und das war eine wichtige Grenze, die ich von meinen Eltern brauchte. Wäre die nicht gekommen, wäre das noch ewig so weitergegangen. Am Ende wäre meine Mutter nach Großschweignitz gekommen und nicht ich, so, weil die einfach dann durchgedreht wäre irgendwann.
Was auch völlig normal ist. Eine Psychiatrie ist das. Eine Suchtklinik.
Ja, ja, es ist okay. Genau, das ist eine Psychiatrie.
Okay.
Ja, es ist wirklich dann, ja, und da war dann so ein Okay, wo die dann in meinem Zimmer saßen, so, und der Krankenpfleger war vor allen Dingen irgendwie auch der Vater einer Freundin von mir. Es war auch super doppelt unangenehm.
Ja.
Und da wusste ich dann, in die Situation will ich jetzt nicht nochmal kommen. Und dann habe ich mich auch in der Schule bemüht und ja, dann war noch so die ersten, dann kam noch wirklich so die ersten Recover-Episoden, wo ich dann wirklich auch Konsumpausen hatte. So, und ja. Also dann war es auch nicht mehr weit, dann war ja schon der Schulabschluss und da habe ich mich nochmal richtig doll reingekniet. So, und habe einen guten Realschulabschluss gemacht. Ich hatte ja vorher zwei Schulwechsel.
Wow, boah, gratuliere, oh mein Gott. Ey, wie krass ist das? Nein, es ist einfach, deine Geschichte ist einfach so unfassbar unglaublich. Also du hast meinen allerhöchsten Respekt. Es ist so bewundernswert, wie man in so einer Situation auch noch die Realschule schafft. Es ist ja voll krass einfach nur. Also wie,
kannst du halt auch nicht so richtig glauben.
Ich meine, was für ein Brain bist du? Also wie kriegt man das unter einen Hut? Also,
ja, das Wahnsinn. Ist halt diese Kraft in mir, die hatte ich schon immer. Das war immer eine ganz lichtvolle, starke Kraft.
Ja.
Und ich weiß nicht, ja, ich sag meine Higher Power heutzutage dazu. Und es ist einfach, irgendwas hat mich immer wieder da durchgetragen und echt so in Momenten, wo es eigentlich schon vorbei war, irgendwie da nochmal rausgezogen. Und ja, ich habe echt Energie gehabt, dann weiterzukommen. Und ich denke auch, diese Prägung, ist vielleicht negativ behaftet, wenn man so darüber spricht, aber dieses Leistungsding, ja, hat mich hier und da dann doch schon manchmal echt auch, da war so ein Stolz dahinter, dass ich nicht abkacken will und hier ohne Job und ohne Abschluss jetzt mein Leben begehe. Das war wirklich ein richtiger Stolz.
Ja.
Und das, heute würde ich sagen, ist völlig egal, Menschen sind wertvoll, egal, was sie eben für einen Abschluss haben oder ob überhaupt, Hauptsache man lebt und ist gut zueinander. Aber früher war das so, ich bin nichts. Wenn ich das nicht schaffe, bin ich nichts. Ich bin eh schon im Minderwert rumgekraucht durch die Drogensucht und ich dachte mir so, nein, es geht auf gar keinen Fall, dass ich das jetzt hier verkacke. Und habe mich natürlich über diese Leistungen auch irgendwie, ja, meinen Minderwert kompensiert. Ich war ja voll im Minderwert. Ich meine, ich bin mit 13, wo eigentlich ein Teenager zur Frau wird, wo ich mich entwickle, meine Identität und alles so, wer ich bin und eben gerade dieser Prozess auch, diese Weiblichkeit entdecken. Und das ist mir ja alles flach gefallen. Das habe ich ja alles nicht gehabt. Ich bin ja sofort in diese Drogenidentität und bin da rumgedümpelt mehrere Jahre dann. Und dieser Minderwert war so groß, ich wusste gar nicht, wer ich bin. Ich wusste gar nicht, ich habe überhaupt kein Selbstvertrauen gehabt. Und ich wusste aber, ich bin klug. Und ich wusste, ich habe was, wenn ich will, dann kann ich so. Und da habe ich eben mit Leistung geglänzt dann und habe meinen Eltern eben auch, ich konnte nicht wieder gut machen, was ich verbockt hatte, so mit dem Clown und mit den vielen schlimmen Stress und Streitigkeiten, aber ich konnte wenigstens abliefern, wenn ich mich hinsetze und ja, und das habe ich gemacht. So. Das ist halt dann leider Gottes zu einem sehr, sehr toxischen Muster geworden in meinem Leben, weil ich das immer dann so weitergemacht habe, anstatt in die Heilung zu gehen. Aber ich konnte für den Moment was erreichen wenigstens und war nicht völlig, hatte halt nicht nichts. Ja, das war halt irgendwie, ja, das war auf jeden Fall so irgendwie auch der Motor dahinter, denke ich, auch mit. Und eben diese Kraft einfach, das überhaupt zu schaffen, da überhaupt Willen zu haben.
Dann da wieder rauszukommen auch, ja, dazu kommen wir noch. Also erstmal überhaupt danke fürs Teilen, also das werde ich noch ein paar Mal sagen. War es dir damals, weil das finde ich nämlich auch so spannend, Hattest du das Gefühl, dass dir, weil du hast gesagt, als du Teenager warst, so die ganze Identitätsfindung, dieses auch Frau werden, was bedeutet das, Weiblichkeit und all, die Pubertät ist ja sowieso schon so eine Explosion an sich. Hattest du in dir auch das Gefühl, dass die Droge, dass das Crystal Meth dir was raubt? Oder kam das tatsächlich alles durch außen? Ich finde das ja total spannend und auch interessant zu hören, dass eben eigentlich, weil du sagst, erst durch dein Umfeld und die Eltern kam so der Gedanke, jetzt habe ich ein Problem. Oder war es vorher auch irgendwie die, also wie war auch das Runterkommen zum Beispiel von Substanzen ist ja auch, also gab es da nicht Momente, wo du sagst, boah, das ist der Droge zu schulden?
Ja, ich habe es eigentlich eher so viele Jahre habe ich das so betrachtet, dass es mir das gibt, was ich gesucht habe, nämlich ja einfach das Gefühl, wertvoll zu sein und auch aus meiner introvertierten Haltung, die ich manchmal auch hatte, irgendwie Kontakt zu kommen. Ich war sehr schambehaftet als junge Frau, also super, gerade so in der Vorpubertät super viel Scham, ganz viel Scham, Scham, Scham. Und das Crystal hat mich da voll rausgekickt, ne? Da war ich so, bam und da und hier und jetzt bestimme ich und jetzt mache ich das, ich zeig mich und hier und da. Es war wirklich voll krass. Und da runterzukommen von diesem Film und zu merken, boah, ich brich wieder in mich zusammen. Wer bin ich? Und ja, das. Also das, was es dir in dem Moment im Rauschzustand gibt, das zieht dir natürlich, wenn du wieder runterkommst, zieht dir die Füße weg. So, und ja, deswegen hat es auch nie lange gedauert am Anfang, bis der nächste Rausch dann kam. Also das Crystal hat mir viel geraubt und ich, ja, vor allen Dingen eben diese Fähigkeit überhaupt mit emotionalen Zuständen umzugehen, weil ich es ja immer benutzt habe, um es auszuhalten, habe ich natürlich nie gelernt, das durchzufühlen, Sachen durchzufühlen. Das hat mir das Crystal komplett geraubt. Das lerne ich heute noch, irgendwie Dinge aushalten und auch in mich reinspüren. Und ja, also das ist zum Beispiel was, das hat das Crystal ja komplett übernommen, so, und somit war kein Raum mehr dafür, das überhaupt zu lernen. So. Und überhaupt vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Und geduldig zu sein, so, und es hat mir halt auch unglaublich viel Empathie geraubt, so, ich war so ich-zentriert, es ist gruselig, es ist wirklich gruselig, ich war immer eine Helferpersönlichkeit und dann, dass du wirklich zum Menschen mutierst, dem alles so scheißegal ist, das ist halt sehr, sehr beängstigend gewesen, so, und wenn ich das dann zwischendrin gemerkt habe, ich glaube, das hat meine große Schwester mir damals auch mal gesagt, du bist überhaupt nicht mehr du selber, wer bist du denn? Wer bist du? Ich erkenne dich nicht mehr. So, und das waren Momente, wo ich so dachte, oh, okay, krass. Da läuft was schief. So, ja. Ja.
Wie gehst du rückwirkend damit um? Also mit diesen Dingen, die du anderen auch angetan hast?
Ja, ich bin ja bei AA seit einer gewissen Zeit und da gibt es ja das Schritteprogramm. Und ich bin aktuell, das ist spannend, dass du mich das fragst, bin gerade im 8. Schritt und da geht es um Wiedergutmachung. Und da gibt es quasi eine Liste, wo man alles aufschreibt, was man getan hat und wen man verletzt hat. So, und dann geht es im nächsten Schritt dann um die Wiedergutmachung. Also es ist ein Bewusstwerden, ist trotzdem aber ein Frieden und ja, Frieden bringen mit sich. Es geht nicht um Schuld, sondern es geht einfach darum, wirklich den Willen zu zeigen. Und es eben damit auch in die Heilung zu bringen, indem man es wieder gut macht, so, wo immer es halt auch möglich ist, so, genau. Also, im Rahmen des Programms bin ich ganz doll in der Aufarbeitung von dieser ganzen Sache, also von meiner Vergangenheit und schaue mir das alles genau an, aber natürlich begleitet, ne, also von meinen Sponsoren begleitet mich, so, und ich muss das nicht alleine machen und kann auch Pausen machen zwischendrin, weil es manchmal doch schon sehr unangenehm ist, sich zu erinnern. Aber es ist so wichtig, weil es ist halt ein Teil von meinem Leben. Ich kann das nicht ausblenden wie so ein blinden Fleck. Und es macht mich ganz und es formt mein jetziges heilendes Ich, wenn ich alles annehme, was da war. So, und das eben wirklich in Liebe auch dann versuche, wieder gut zu machen. Und alleine schon der Gedanke zählt, ne, dass man das wirklich sieht, dass man es sich anschaut und ins Licht bringt und einfach sich klar wird, das ist passiert, das habe ich getan. Es tut mir von ganzem Herzen leid. Ich kann es nicht mehr verdrängen, ich will es nicht mehr verdrängen. So, und schon ist es gesehen, ne? Und schon ist es auch irgendwo ein Teil Teil der Menschen, die es betrifft, je nachdem, ob man halt die Möglichkeit hat, das da irgendwie Wiedergutmachung zu leisten, ist vielleicht auch wieder ein bisschen was gut dann so oder ein bisschen mehr Frieden wieder in der Vergangenheit. Ne? Deswegen ja, es gibt da Möglichkeiten.
Ja,
Die
ja,
hab, ich habe
ja,
da meine ganz
ja.
eigene gefunden.
Ja.
Ja.
Ja, und voll schön. Und vor allen Dingen auch, also ich denke, es sind einige damit auch konfrontiert, die auch vielleicht, also einfach berauscht oder auf Drogen oder sonst was Dinge tun, die sie im Nachhinein bereuen und Menschen verletzen. Das gehört ja alles dazu. Also das kennt sicher jeder, jede. Und
Ja, aber ich bin ja auch ein kranker Mensch gewesen. Ich war ein
genau.
kranker Mensch,
Genau,
so. Und
genau,
das ist,
genau. Genau, das ist,
ja, und
dass es
deswegen.
eben nicht man selbst ist, sondern eben so die Droge und dass man für sich selbst auch Frieden findet und sagt, hey, genau, es ist eine Krankheit gewesen und ich kann nur schauen, dass ich mich daran erinnere von Zeit zu Zeit und nicht wieder dahin möchte. Aber gut zu sich sein und sich nicht in so einem schlechten Gewissen oder Schuld zu verfangen, weil das einfach nichts bringt, weil das macht weder irgendetwas ungeschehen, noch führt es dazu, dass man sich aktuell gut fühlt und dadurch führt es auch nicht dazu, dass man eine Nüchternheit langfristig halten kann, wenn man sich die ganze Zeit fertig macht, sondern
Nee,
irgendwie, ja,
das ist kein Weg. Das
das
ist ja
ist
auch wieder
kein
eine Art
Weg.
Opferrolle, ne,
Genau,
irgendwie so.
ja.
Und es ist wichtig, es einfach ehrlich zu betrachten und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Es ist geschehen, aber es ist natürlich, hilft es unglaublich, wirklich zu sagen, heute so, jetzt nicht mehr. Ich will das nicht mehr sein. Ich muss das nie wieder sein. Ich weiß, was ich tun kann, damit es so bleibt, ne? Und ich weiß, wem ich mich wenden kann, damit es so bleibt. Und dass ich ein besserer Mensch werde, so. Und ja. Deswegen, aber es gehört natürlich dazu, einen ehrlichen Blick drauf zu kriegen. Den kann man nur kriegen, wenn man sich das echt detailliert nochmal reinzieht, was man da alles so gemacht hat. Ja,
Ja.
also, ja, es geht ja nicht darum, dass man dann suffert und sagt, oh Gott, was habe ich getan? Sondern es geht halt wirklich darum, einfach einen ganz klaren Blick drauf zu kriegen, aber einen liebevollen Blick auch drauf zu kriegen und zu sagen, okay, das war krass, aber hey, ich konnte nicht anders in dem Moment sein, weil wie soll ich das, wie hätte ich es anders sein können mit so viel Stoff im Hirn? So, ja, also
Ja,
es ist, ja.
voll absolut. Und ich finde es
Ja.
so toll, dass du so offen darüber sprichst. Und es ist so unfassbar wichtig, auch einfach dazu stehen zu können und auch anderen dann einfach zu zeigen, hey, schaut, das macht es. Also das ist die Auswirkung der Substanz. Und da bin ich nicht ein Einzelfall, sondern das wirkt sich auf fast alle, die das in dem Ausmaß konsumieren, genauso aus. So, man wird egoistisch, man fährt seinen Film, die Droge steht im Mittelpunkt, man wird alles dafür tun, man ist einfach krank und man ist in der Abhängigkeit. Und es hat nichts damit zu tun, dass man weniger Mensch ist. Es hat nichts damit zu tun, dass man kein reines Herz hat oder so. Es ist einfach körperlich. Und auch der Geist ist körperlich. Es ist ja nicht so, als wären wir erleben nun mal alle Dinge mit unserem Körper und alles das, was wir fühlen und denken, erleben wir durch unseren Körper. Und ich bin auch ein spiritueller Mensch und ich weiß, du auch. Und natürlich ist da mehr und natürlich ist es, sind es Energien und wir sind verbunden mit ganz, ganz viel. Aber letztlich ist unsere menschliche Erfahrung hier auf der Erde eine körperliche. Und wenn wir unseren Körper verändern durch irgendwelche Substanzen, dann wird das unser Fühlen und unser Denken und unser Handeln eben genauso verändern und wird uns krank machen, je nachdem, ja, in welchem Ausmaß und so. Aber wenn wir dann eben in die Abhängigkeit geraten, ist das eben eine Krankheit und der Körper funktioniert nicht mehr rein, in Anführungsstrichen. Und ja.
Ich denke auch, das ist halt, das ist mir so klar geworden im Laufe der Jahre einfach, das ist ein unglaublich, es ist ja, kennst du Rüdiger Dahlke, Krankheit als Symbol?
Nee.
Das ist ein gutes Buch, by the way. Da geht es halt um so psychosomatische Geschichten. Und ich denke wirklich, Sucht ist ja nichts weiter als ein Symptom für eine ganz tief liegende, viel, viel tiefer liegende Sache. Ne? Und das, wenn man eben sich auf den Weg der Heilung begibt, dann kommt man wirklich, und das habe ich eben durch Heilarbeit, eben aber auch durch AA und so wirklich dann festgestellt, man kommt an den Ursprung, an die Tiefe, wo es eigentlich losgeht, das Ganze. Weil man fängt ja nicht einfach mal random an. So, das hat eine Vorgeschichte, warum man überhaupt solche Menschen anzieht, warum man auf einmal anfängt, sich zu denken, boah, cool, jetzt fange ich mal an, irgendwas, wo ich eigentlich weiß, es ist verboten oder was ist nicht so gut ist für mich, also einfach mal exzessiv zu machen. Ja. Es hat ja alles eine Ursache. Und ich bin den Drogen und dem Alkohol wirklich dankbar, dass ich durch dieses Suffering, was dadurch entstanden ist, quasi auch gezwungen wurde, weil es ja irgendwann so ein Leidensdruck ist, der entsteht, wirklich tiefer zu schauen. Nicht nur dieses Symptom zu behandeln, indem ich nicht trinke oder nichts ziehe, sondern zu gucken, warum ist das gekommen? Warum, was in meiner Ahnenlinie hat vielleicht auch dafür gesorgt, ne? Was für Traumata, was ist in meiner Kindheit einfach gewesen? Was habe ich gelernt, erlebt, gesehen? Wo ist der Ursprung? Wo sind die Ursachen so? Und ich hätte mich niemals im Leben so intensiv mit mir selbst, meiner Lebensgeschichte und auch vielleicht noch den Geschichten vor diesem Leben irgendwie auseinandergesetzt. Da kann jetzt jeder glauben, was er will. Also ich bin ja voll so auf dieser Anliegengeschichte, bin ich auch voll drauf. Das hätte ich niemals gemacht. Hätte ich nicht so gesuffert durch das Zeug. Deswegen bin ich da wirklich dankbar, dass ich das durfte dadurch, dass ich da so reingehen konnte eben in diesen Heilungsprozess, weil das bedeutet mir viel, viel mehr als einfach nur nicht zu trinken. Es geht wirklich um eine ganz intensive Innenschau. Und ja, dass ich eben Menschen auch kennengelernt habe, die mir durch Heilarbeit, eben aber auch durch das Programm bei AA, durch verschiedene Werkzeuge, die ich selber jeden Tag nutzen darf, um wirklich jeden Tag da immer tiefer reinzugehen und mir so nahe zu kommen, wie ich vorher niemals gewesen wäre. Das wäre alles nicht passiert, wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre. Und der Weg wäre nicht entstanden, hätte ich nicht angefangen, irgendwas zu konsumieren. Und deswegen sehe ich das im Großen und Ganzen als ein großes Geschenk an mittlerweile, dass ich süchtig geworden bin. Weil ich wirklich echt voll krass bei mir bin dadurch so und echt sehr, sehr, sehr viel Sachen über mich rausgefunden habe, die hätte ich niemals erkannt, glaube ich.
Ja, ich kann das total gut fühlen. Also ich, absolut. Würdest du rückwirkend irgendwas verändern? Also ich meine, naja, okay, super, ja. Ja.
Also ich denke, es hat alles seine Daseinsberechtigung gehabt und diente eben dem Heilungsprozess. Und natürlich tut man Sachen leid, definitiv.
Ja.
Aber ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, irgendwie das Skript zu ändern. Weil es hat ja alles so seine Zusammenhänge für mich. Also es gibt für mich so, gibt es eine kosmische Ordnung so und nach der geschehen Dinge einfach. Und da drin rumzuwirken, so, das war mein Weg, der war für mich wahrscheinlich so bestimmt. So. Und deswegen, es obliegt mir nicht, das zu entscheiden und es anders haben zu wollen. Weil ich denke, da gibt es wirklich größere Kräfte, die da wirken. Und deswegen, es würde nichts ändern.
Ja, toll. Ich find das super und ich denke, das hilft, wenn jetzt jemand zuhört und vielleicht mit diesem Bereuen, mit diesem verlorene Zeit, also das kenne ich auch von mir, ich versuche da auch immer mehr rauszukommen, Thema struggled, sich darüber viel Gedanken macht, hätte, Fahrradkette, so in den Frieden zu kommen und zu sagen, hey, aber es ermöglicht mir so unglaublich viel, also ich finde eben, wie du sagst, also genau das, die Nüchternheit ermöglicht so viel und dieses ganze Leid, wo du jetzt zum Beispiel durchgegangen bist, oh mein Gott, wie gut lernt man sich kennen? Wie wird man auch gezwungen, sich zu lieben und auf sich zu schauen? Wie sehr wird man, wenn man es richtig denkt, dazu angehalten, immer wieder bei sich zu sein und Dankbarkeit zu praktizieren und die Umgebung, also für alles so dankbar zu sein, die Umgebung so intensiv wahrnehmen zu können, all das ist, also man weiß das ja, man entwickelt eine sehr hohe Wertschätzung für Dinge, die einfach mal nicht da waren.
Ja.
Also so, ja, wenn es die ganze Zeit alles da ist, dann kann man das natürlich auch kann man natürlich auch Dankbarkeit praktizieren und das wird auch natürlich funktionieren, aber so, ja, es ist natürlich ein absolutes Tieftauchen. Voll schön. Ich finde das, also ich kriege richtig Gänsehaut. Ich finde das so toll und so beeindruckend. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Wann war Magst du erzählen von deinem, sozusagen, du bist 15, wenn ich mich nicht täusche. Wir sind dabei, du bist 15, deine Eltern, deine Schwester, die Schule und stopp, nochmal ganz kurz, man muss ja nochmal dazu sagen, hast du mir im Vorgespräch erzählt, in deiner Schule, es ist ja nicht so, wenn jetzt irgendwie Leute sagen, oh mein Gott, Crystal Meth, sondern das war ja eine Droge in Ostdeutschland, die so viele Schüler und Schülerinnen einfach konsumiert haben, wie, weiß ich nicht, Zigaretten rauchen oder kiffen. Weil das so durchschwemmt wurde durch Tschechien, dass die ganze Schule damit eigentlich, also es ist ja wie so eine Epidemie, oder? Pandemie.
Ja, es war krass, es war wirklich krass, es waren immer mehr und mehr, nach und nach immer mehr, ja.
Ja.
Ja, also aus unserer damaligen Clique sind dann auch wirklich, hat sich diese Drogenclique abgespalten und es war Wahnsinn, wie viele da dann einfach auch mit drin hingen und wie intensiv das auch wurde. Und auch an der Schule viele, ja, also auf jeden Fall, ob auf dem Gymnasium damals oder dann auf der einen Realschule, auf der anderen, also da überall waren Menschen, die damit struggelten so und ja, das war schon krass, auf jeden Fall.
Ja, und du warst dann, als es sich so zugespitzt hatte und auch deine Familie daran schon immer mehr verzweifelt ist und dann sozusagen der Entschluss feststand, okay, du musst jetzt zu einer Suchtberatung, okay, es hilft nichts, wir müssen dich in die Klinik stecken. Wie alt warst du da und ab dem Punkt, wie ging es dir damit und wie war das, wie ging es dann weiter?
Ich glaube, da war ich 15. Das war so kurz. Also ich hatte dann wirklich das letzte Jahr mich zusammengerissen vor meinem Abschluss dann.
Ja.
Genau. Und ja, das war so wirklich der Point Zero, wo ich dann so wusste, okay, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Ich hatte dann noch heimlich ab und zu ein bisschen was konsumiert. Hatte mich dann auch von so einem Typen dann noch getrennt und wirklich Abstand genommen, der sehr, sehr gefährlich und toxisch war und hatte mir dann so ein bisschen auch Leute gesucht, die so ein bisschen softer waren in ihrem Umgang. Mhm. Auch alles Drogenleute, aber auf jeden Fall nicht so krass. Und dann war es ja nicht mehr lange. Meine Eltern haben auch schon echt, wir haben dann schon geguckt in Dresden wegen Ausbildung und so. Und ja, ich konnte es auch kaum erwarten, einfach aus Neubeginn zu machen. Meine Schwester ist dann vorher schon mit ihrer besten Freundin dann weggezogen. Sie war so ein bisschen mein Halt und meine Hauptbezugsperson eigentlich dann so in den letzten Jahren, bevor ich nach Dresden bin. Und die waren dann auch weg. Und dann war für mich klar, ich muss hier weg. So, ich muss hier weg, sonst geht das immer wieder von vorne los. Und ich hatte auch wirklich den Willen, eben dann in Dresden dann hier mit 16 neu zu starten. Und meine neue Ausbildung, also meine erste Ausbildung war das ja damals, ich habe ja zwei gemacht, heilsam zu beginnen und wirklich alles ganz normal und alles gut. Und genau, dann bin ich ja ausgezogen dann mit 16 und war dann hier in Dresden.
Und vorher warst du aber bei der Entgiftung.
Nee, ich war da damals beim Therapeuten. Ich habe eine Therapie gemacht, also so eine hier und da mal bei so einem Berater, so einem Psychologe. Dann war ich beim Suchtberater und da habe ich aber noch keine Entgiftung oder so gemacht. Also vom Crystal habe ich nie eine Entgiftung gemacht. Das war dann bloß damals in der ersten Langzeittherapie mit dabei. Ich hatte dann einfach erstmal eine Weile nicht konsumiert, hatte mich dann wirklich gut zusammengerissen. Mhm. Ja, und bin dann eben, dachte jetzt neu anfangen, ich lasse jetzt alles hinter mir, Kontaktabbruch und so weiter. Und dann bin ich halt nach Dresden und es lief ein paar Wochen gut. Und dann hatte ich schon in meiner damaligen Ausbildungsklasse meine neue beste Freundin dann gefunden und die war halt selber auch gerade voll drin. Und dann ging das weiter. Ja, aber hab natürlich dann, meine Eltern wussten dann halt nichts mehr davon. Ich war halt quasi dann aus dem Blickfeld. Und aus der Obhut so und konnte natürlich noch tausendmal mehr besser erzählen, dass alles gut ist. Und aber eigentlich ging es dann nochmal richtig los. So. Also es war dann irgendwie erst, ich habe meine erste mit sehr vielen Fehltagen so gerade so geschafft. Und hat dann auch einen neuen Freund dann gleich mir angelacht, der war gar nicht gut so. Und dann waren eigentlich, das waren wirklich die schlimmsten 4 Jahre überhaupt. Die ersten 4 Jahre in Dresden waren mit die schlimmsten. Weil es wirklich war nicht nur eine, also wir waren beide sehr krank, auch ich in der Beziehung und mein damaliger Freund. Ich mache ihm auch keinen Vorwurf, er war selber ein kranker Mensch, aber da war so viel Gewalt und so viel, auch da war halt keine Recover-Phase mehr, so, ne? Also ich habe ja immer diesen Wechsel gehabt zwischen ich zerstöre alles und ich baue wieder auf. Ich zerstöre wieder alles und dann baue ich wieder auf. Und In diesen 4 Jahren war leider fast nur noch Zerstörung, weil ich halt mein Gegenüber täglich konsumiert hat auch. Und ich hatte keinen Ausweichort mehr so, und ich war nicht mehr für mich alleine, sondern ich musste halt irgendwie, oder im Kinderzimmer meiner Eltern, sondern ich war halt dann voll deep in der Dresdner Szene so drin und kannte nur noch Leute, nur noch um mich rum, Drogen, Drogen, Drogen. Und da war ich dann echt 4 Jahre echt am Abkacken so, und das war krass, wirklich krass. Das war echt eine schlimme Zeit so, ja. Ja, und da habe ich dann auch noch eine Therapie weit entfernt, so, wirklich sehr weit entfernt. Meinen Eltern konnte ich lange vormachen, alles okay, ich krieg das ja alles gut hin. Ich hatte zwar nie Kohle, bin dann immer mit einem Reiserucksack, bin immer nach Hause gefahren in die Oberlausitz und mit einem Rucksack voller Essen und Kohle wieder zurück von Oma, Opa und so weiter, und habe es dann wieder krachen lassen hier. Und keiner wusste, was abgeht. Also die haben natürlich gar nicht mehr gewusst. Ich habe auch wirklich mit der Zeit super gut gelernt, alles zu vertuschen, immer nach außen so zu wirken, als ob alles super ist, und eigentlich, ja, das Gegenteil war halt der Fall. Und es ging dann so langsam, ja, in eine gefährliche Richtung, also lebensgefährlich auch so, weil wir mit Leuten dann zu tun hatten, die waren nicht mehr ganz koscher. Es war wirklich sehr krass, und mein Ex-Partner war dann damals auch im Knast dann gelandet, und dann irgendwann haben meine Eltern dann mitgekriegt, was da läuft so ein bisschen, weil sie gemerkt haben, hey, wo ist er denn jetzt auf einmal? Und ja, dann irgendwann die Zeit, wo er dann im Knast war, ging es mir auch sehr schlecht so. Und dann haben meine Eltern mich zum Urlaub eingeladen in die Ostsee und haben das erste Mal gemerkt, dass irgendwas wieder nicht stimmt, dass ich ganz dünn geworden war. Und ich, das erste Mal, wo ich dann da im Urlaub mit denen war, erst mal 3 Tage durchgepennt habe. Und ja, dann war so langsam wieder klar, oh je, sie ist wieder irgendwas, stimmt wieder was nicht. Und aber ich konnte es bis dahin sehr gut vertuschen.
Und die ganze Zeit war während deiner Ausbildung? Oder hast du dann auch gearbeitet, oder warst du dann arbeitslos?
Nee,
oder?
Das war eine schulische Ausbildung mit Praktikas eben so. Und dann das 4. Jahr war ich dann ein ganzes Jahr arbeitslos. So nach Abschluss der Ausbildung war ich ein ganzes Jahr arbeitslos, weil ich echt nicht mehr aus wusste.
Ja.
Und genau, dann war das halt so schwierig geworden, dass ich dann auch in Lebensgefahr geraten bin mit dem Typen da, und bin dann irgendwie echt in der Nacht- und Nebelaktion auch abgehauen.
Aber stopp, was
meine
heißt
ganzen
das?
Sachen da gelassen.
Was heißt das in Lebensgefahr geraten? Ja, Entschuldigung, wenn ich du musst nicht antworten, aber...
Nee, das war, er hatte halt mit jemandem Stress, er hatte Schulden, er hat für jemanden was verkaufen sollen, und das hat er nicht verkauft, sondern hat selber gezogen und hat natürlich Schulden gehabt, und der Typ, mit dem wir uns da damals eingelassen haben, war halt auch, hatte mit Menschenhändlern zu tun und so weiter.
Oh Gott.
Und das wurde dann angedroht, wenn du hier die so und so viel 100 Euro jetzt nicht bis dahin auftreibst, dann verkaufen wir deine Freundin. So, und
oh Gott.
Das war so ein Ding, da konnte ich nicht drauf genug sein. Da war trotzdem so ein Schock in meinen Gliedern, so, wo ich wusste, okay, du musst jetzt so schnell weg. Wir haben das Geld noch aufgetrieben. Es hat uns, Gott sei Dank, haben uns da Leute dann ihr Arbeitslosengeld noch gegeben, dass das nicht passiert. Aber danach war für mich, das war so ein Moment, wo ich echt gemerkt habe, ich muss hier weg, ich muss hier raus. Das geht doch so nicht weiter. Also was soll denn hier noch werden? Und eben auch die Beziehung als solches war sehr schlimm und sehr gewaltvoll und sehr heftig. Und dann habe ich echt irgendwann Sachen gepackt und bin einfach abgehauen. Und ja, habe dann auch jemanden Neuen kennengelernt, bin dann erstmal bei den Eltern mit eingezogen und völlig anderer Stadtteil, wieder alles von vorne, neues Leben, habe mein wichtigstes Stuff dann noch zwischendurch mal geholt, und den Rest habe ich einfach, ja.
Und du bist dann bist sozusagen, wo bist du dann hin? Also du bist, ich stelle mir das vor, ich packe wirklich ganz schnell meine Sachen zusammen und hau ab. Bist du zu deinen Eltern erstmal, oder wo bist du hin?
Nee, meine Eltern wussten von dem ganzen Drama nichts. Also ich bin quasi zu dem neuen Freund dann gezogen erstmal, und er hat halt seinen Eltern gesagt, die ist ja in der Notsituation und so weiter. Und es waren ganz liebe Eltern, die haben mich dann auf jeden Fall erstmal aufgenommen, ein paar Wochen.
Ja.
Und ja, dann habe ich von da aus, dann habe ich auch einen neuen Job angefangen dann. Der tat mir unglaublich gut, der Mensch. So, ich war dann auch 6 Jahre mit dem zusammen.
Ja.
Ja, hab Neubeginn halt einfach wieder, hab dann irgendwie meinen ersten Arbeitsplatz im Spa-Bereich gefunden, der war auch echt gut, und hab nichts mehr konsumiert, hat mit den alten Leuten nichts mehr zu tun gehabt, so, bin halt wirklich an die andere Ecke von Dresden gezogen, habe dann auch wirklich echt schnell eine eigene Wohnung gekriegt, das war wie so ein Glücksfall, auch gleich um die Ecke von meinem neuen Freund, und dann, ja, erstmal wieder alles Neu. Und dann ging wirklich so ein heilsames Kapitel erstmal los, so, weil er hat halt wirklich, er hat ganz selten konsumiert, also er hatte auch ab und zu mal Berührungen mit Aufputschmitteln, aber sehr selten. Er hat halt dafür aber jeden Tag Bier getrunken, also er war auf jeden Fall auch Alkoholiker. Aber halt ein ganz sensibles Wesen und ganz lieb und caring, also voll lieber Mensch. Und meine Familie hat ihn geliebt, so. Die waren so froh, dass der andere weg war. Und der war auch festes Familienmitglied. Und wir waren dann ganz oft, ich war dann mit ihm so oft zu Hause. Ich weiß nicht, ich bin vorher nie wirklich heimgefahren, ganz selten, weil ich ja wusste, ich könnte irgendwas rauskommen. Und dann war ich wieder so mit meiner Familie gebondet, habe mich wieder connected gefühlt und wir haben dann gemeinsam Urlaub gemacht und das war schön. Und ja, es war wie so ein bisschen heile Welt. Und dann war es leider eben so, dass dann, dadurch, dass ich ja kein Christel mehr genommen habe, also wirklich nur noch ganz sporadisch, sehr selten, ist der Alkohol halt dann reingeknallt. Und ich habe verlagert ohne Ende, habe dann angefangen, ganz, ganz viel zu trinken und immer mehr. Und ja, bei ihm war es halt so, er hatte auch einen latenten Konsum, aber er hat sich niemals, hat nie Absturztrinken betrieben, so. Und bei mir war das dann schon anders, ne? Ich habe da nicht aufhören können und habe in diesem Rausch vom Christel wahrscheinlich unbewusst immer wieder versucht zu erreichen. Und da, ja, da war das, da ging es dann los mit dem Alkohol. Ja, genau.
Wie ist das, also wie kann ich mir das vorstellen? Hast du das direkt so von, ich sag Stunde 1, ich lass das Christel jetzt, ich habe zwar voll die Depression wahrscheinlich auch, also es ist ja ein totaler Absturz, also du erzählst das immer so locker flockig, ja, dann habe ich das einlassen und so, wo ich mir denke, boah, ey, das ist ja nicht einfach mal so, ja, dann esse ich jetzt heute mal keine Schokolade, sondern das ist ja wirklich, einem geht es ja einfach nur dreckig. Also es ist ja, man ist ja einfach nur, man kann sich ja vom Boden aufkratzen. Es ist ja auch einfach eine unübertriebene Leistung, dieses in Anführungsstrichen einfach mal sein zu lassen. Es ist ja nicht einfach mal sein lassen. Hast du dann direkt...
Ja, sehr hilfreich, ja.
Ja.
Entschuldigung.
Nee, aber genau, was hat dir geholfen? Was ging da ab bei dir im Kopf? Und hast du da sofort zum Alkohol gegriffen oder nicht? Oder was waren deine Methoden?
Na, zum einen war es sehr hilfreich, dass ich wirklich eben diesen kompletten Freundeskreis und diese ganzen Kontakte erstmal gelöscht habe. So, das war halt das A und O. So kam ich halt nicht mehr in Versuchung. Ich war ja auch geächtet dann so, ne? Ich bin einfach abgehauen, habe mich von niemandem verabschiedet. Natürlich waren viele Menschen auch sehr angepisst. Und somit war ich da eh durch so und die Kontakte, die ich dann noch so hatte, wo ich dann immer mal, ich habe ja nie sofort aufgehört. Ich habe ja wirklich seltener und sporadisch immer mal, aber habe halt gemerkt, dass das mit meiner Beziehung halt echt nicht funktioniert so und dass ich dass es für uns beide einfach nicht geht. So, und das war mir einfach alles zu wichtig. Einfach, ich wusste, jetzt bin ich auf gutem Weg und hab das dann natürlich. Ich hatte auch keine Entzugserscheinungen. Ich habe halt extrem krasse körperliche Anzeichen gehabt, wie so unglaublich hibbelig. Das war schon so, aber ich habe jetzt keine Schmerzen gehabt oder so. Und ich habe halt wirklich dann echt schnell immer viel getrunken. Und somit eben das auch gedämpft, glaube ich. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen krassen Christelentzug hatte, wo ich so wie so ein wildes Tier durch die Gegend gelaufen bin. Es gab sicherlich Suchtdruckmomente, auf jeden Fall, aber da gab's dann ein Bier. So, ne? Also da gab's dann ein Bier oder ich bin dann ganz doll auf den Weißwein gekommen und dann gab's halt irgendwie echt schnell mal so eine halbe bis eine Flasche Wein. So, wenn ich gemerkt habe, jetzt habe ich hier irgendwie einen Harry, jetzt denke ich dran. Ja, hab dann auch gemerkt, dass es irgendwie auch durch den Wein dann manchmal, wenn ich dann so einen gewissen Pegel erreicht habe, dass ich dann irgendwann manchmal auch gekippt bin und was ziehen wollte, weil die Hemmschwelle wieder weg war. Und dann, das waren auch die Momente, wo es dann ab und zu mal wieder passiert ist. Aber es war deutlich seltener, weil die Kreise halt einfach nicht mehr da waren. So, und ja, der Alkohol hat schon viel aufgefangen. Deswegen spricht man ja auch von Verlagerungen, weil es ja doch irgendwie funktioniert. Ne?
Ja.
Es war halt bloß sehr schnell die Entwicklung, wo es dann wo halt der Alkohol so schnell so viel wurde, dass das halt auch nicht mehr tragbar war. Also du weißt ja, ich war ja, hab meinen eigenen Geburtstag verpennt oder einfach mal irgendwie die Hälfte der Zeit, also ich war noch nicht mal auf einer Party angekommen, war schon total zu und musste eigentlich 2 Stunden später wieder heulend nach Hause, weil irgendwie nach Hause, keine Ahnung, gebracht werden, weil ich einfach nicht mehr klar kam. Also das war halt, der Alkohol hat sehr schnell mir die Grenzen auch gezeigt, ne, und dass es eben nicht so geht. Und hat sich ganz doll breit gemacht. So, und ja. Das habe ich dann eben auch in meiner Beziehung gemerkt. Ja.
Ja, wie war das? Also wie ist er damit umgegangen? Wie ging es ihm
Naja,
damit?
er war sehr überfordert damit. Er war
Ja.
total überfordert damit, weil es ist ja dann wirklich, gerade so in den letzten Zügen der 6 Jahre, es ist ja super intensiv geworden. Also ich hab dann, der hat mich ganz oft dann, ich habe immer erstmal, habe ich gesagt, ich bin krank, mir geht's nicht gut. Das hat er mir am Anfang noch geglaubt, aber eigentlich habe ich 5 Tage manchmal da gelegen im Schlafzimmer und im Schrank waren einfach viele Flaschen. Ne? Irgendwann hat das dann, also ich habe das lange geheim gehalten, weil ich eine super Geheimhalterin gewesen bin. Ich habe das richtig gut, ich habe das schon immer gut gekonnt so. Und er hat halt auch Nachtschichten gemacht, also er hat den Job mit Nachtschichten, somit war der echt dann, wenn der tagsüber kam, hat der gepennt so. Und die Nacht war er nicht da so. Und das hat mir unglaublich viel Freiraum gelassen, um da ordentlich das alles so auszukosten und meine Abstürze einfach in aller Ruhe auch vollziehen zu können. So, das war halt das Gefährliche an der ganzen Sache. Also er hat wirklich viel gar nicht mitbekommen können und hat natürlich auch manchmal gar nicht die Kraft gehabt, so nach so einer Nachtschicht jetzt noch zu überprüfen, was mit mir nicht stimmt. So, und er war selber einfach ganz schnell psychisch ganz doll ausgelaugt und ja, hat sich auch, ich habe den auch krass manipuliert, ne, und das wirklich. Und irgendwann hat er aber gemerkt, so gerade so bei Feiern und so, dass einfach ich das nicht unter Kontrolle hatte. So, ich habe halt, war dann viel Drama, immer sehr viel Tränen und immer ganz schnell ganz doll betrunken. Und ja, er war ganz doll überfordert mit der Situation, weil er einfach ja gar nicht so richtig glauben konnte, was da jetzt passiert, glaube ich. Und eben weil er nicht so oft da war und unsere verschiedenen Schichten eben auch ja, dazu geführt haben, dass er mich nicht richtig beobachten oder dass er das nicht richtig alles mitkriegen konnte, war ziemlich überrascht von dem Verlauf dann, ne? Das war ja echt krass dann manchmal. Die Tage wurden länger manchmal. Ich habe ja dann immer so alle paar Wochen so einen Absturz gehabt. Also ich war keine Pegeltrinkerin, sondern ich habe immer diese Recover-Phasen gehabt, habe mich bemüht, habe alles irgendwie versucht hinzubekommen, auch meine Arbeit, mein Job. Und dann hatte ich wieder so, war ich halt krankgeschrieben, 3, 4 Tage und habe mich halt weggeballert.
3, 4 Tage lang.
3, 4 Tage und dann irgendwann waren es 5, war dann das Maximum, bis ich dann das erste Mal in einem Krankenhaus war, weil der Körper nicht mehr konnte. So, und also diese Abstürze wurden immer schlimmer, der Alkohol wurde immer mehr. Ja, also die Erinnerung an diese Zeit da, wir haben ja dann auch zusammen gewohnt irgendwann, das war heftig. Also ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber das war eigentlich, wenn ich mich so erinnere, mit sehr tragisches Kapitel, so, weil ich da ja auch gerade jetzt bei der Wiedergutmachung ist mir bewusst geworden, wie sehr ich diesen Menschen eigentlich auch verletzt habe so und wie sehr der mitgelitten hat. Und ja, dass einfach ich in der Wohnung da fast auch gestorben wäre einmal, ne? Und er hat dann auch aus der Überforderung heraus meinen Papa angerufen, dass er nicht weiß, was er machen soll, ich nicht mehr hochkommen und so. Und das war wirklich so ein Tag, da war ich dann auch schon im 5. Tag oder so. Ich weiß nicht, ich bin mit 3,14 eingeliefert worden
Krass.
und also Promille. Und hab da wirklich dann, ja, also es war knapp. Und dann haben die dann auch so gesagt, jetzt sie brauchen eine Therapie. Das geht so nicht. Das geht nicht. Ich hatte dann auch mehrere Entzüge und mein Ex-Freund hat dann auch gesagt, also mein damaliger Freund auch gesagt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr.
Ja, ihr Lieben, das war's. Das war Teil 1 unseres Gesprächs. Nächste Woche folgt der zweite Part. Da wird es nochmal ganz viel über Rückfälle gehen, was es bedeutet, immer wieder aufzustehen, Mut zu fassen um die schönen Seiten des nüchternen Lebens und noch viel, viel, viel mehr. Also ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Bis nächste Woche. Fühlt euch umarmt. Eure Linda von Sober Art.